Happy Shooting, Folge 710. Einwegkamera. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Was macht das Licht, lieber Chris?
Ist an.
Hast du leuchtet? Deine Plasmawolken gelöscht?
Ja, es leuchtet und es macht das, was es soll.
Und das Mikrofon ist abgedatet. Aktuelle Firmware.
Hör mich auf, du, mit dieser Firmware-Update auf dem Mikrofon. Also komm.
Eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, nicht nur auf Kameras spielt man heutzutage Firmware-Updates an.
So ist das mit der modernen Technik.
Absolut.
Ist es jetzt zu laut? Geht das jetzt? Test.
Hier ist
Test.
Nichts zu laut.
Ja, ist alles gut.
Hier kommt es klar und deutlich.
Soundcheck. 5x5, wie man sagt. Haben wir überall
herrlich gepusht.
Ah nee, Live-Push auf dem Stream. Siehste, hat mir keiner was gesagt.
Aber ich habe einen
Live-Push auf dem Stream. Nee, nur vorher bei der Pre-Show.
Ach so.
Beim Live. Egal, wir haben auf jeden Fall wieder eine hübsche Sendung für euch beisammen. Es gibt unter anderem heute ein Update, kurzes Update zum Thema Klostergeister. Dann haben wir nochmal Feedback bekommen zum letzten Gewinnerbild, ein Firmware-Update, ein Tool-Tipp, eine Gerüchteküche. Wir haben noch ein bisschen Nachtrag zum Thema Analog und dann ist es auch schon ganz gut. Ich glaube, das passt so
auf jeden
ungefähr
Fall
zusammen. Ja, wir sind hier wieder der Chris und der Boris und haben heute hübsche Sachen mitgebracht. Außerdem ist die Sendung natürlich wieder live. Heute ist der 4. Mai 2021 und ihr dürft natürlich wieder hier live mitmachen auf dem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Da werden ja zum Beispiel heute der Jochen, der Christian, der Michael, David, Frank, Matthias, Bernd, ich sag mal einen Hallo, Wolfgang ist da, Hannes ist da, Christian hatten wir schon, Rolf hatten wir auch schon, ja, jetzt wiederholt sich's. Der Boris ist da, ach, du bist auch drin.
Ich bin auch da.
Und die Hälfte habe ich wahrscheinlich vergessen, aber es ist eine lustige Runde und da dürft ihr auch gerne mitmachen auf dem Happy Shooting Slack. In den Shownotes findet ihr einen Link, wie man da reinkommt und ja, da kann man dann dienstags abends. Ah, alle winken sie zurück. Sehr schön.
Ganz
dann freuen wir uns immer über eure Fragen. Die dürft ihr natürlich in selbigem Slack auf dem Kanal HS Fragen hinterlegen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Fragen. Und schickt uns gerne auch an unsere E-Mail-Adresse info@happyshooting.de zum Beispiel Audio oder Video. Bisschen kurz fassen, aber macht mal. Ja, an dieser Stelle sagen wir, ach nee, warte mal, hier, unser YouTube-Kanal happyshooting.de/video und falls ihr gerade zufällig das auf dem Video seht, dann vergesst nicht, hier die Sachen zu klicken und was man halt so tut. Ja, es ist Zeit für ein
Dankeschön
und zwar allen, die uns hier regelmäßig oder auch nur einmalig unterstützen. Das sind, ja, es ist wieder Monatsanfang, der Marco, der Stefan, der Sascha, der Glenn, der Maximilian, Christoph, Wilfried, Sebastian, Tobias, Holger und Andreas. Herzlichen heißen Dank. Der Marco schreibt ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Stefan, monatlicher Support. Sascha, der Zehnt meines Creator Support Budgets. Es ist nicht viel, aber ich arbeite dran. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFTTF etc. 321 Happy Shooting, Happy Spenden, Ausrufezeichen. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Der Christoph, Unterstützung, Podcast Happy Shooting. Der Wilfried, Happy Shooting. Sebastian, 321 Happy Unterstützung. Tobias und Melanie, 321, na ihr wisst schon, danke. Holger, danke. Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Und Andreas, das freiwillige Solidaritätsabo. Ja,
cool.
Ihr seid cool. Ihr seid sehr, sehr, sehr cool. Was übrigens auch cool ist, ist unser Klostergeister. Jetzt müssen wir mal einen kurzen Update machen, weil normalerweise machen wir ja im November so vor Jahresende irgendwie die Anmeldung auf.
Ja.
Dieses Jahr ist genau wie letztes Jahr alles anders und deshalb habe ich vorgestern nochmal mit der Iris Kick telefoniert vom Kloster, die er da so organisiert. Und das steht natürlich unter seltsamen Vorzeichen. Der Termin steht immer noch vom 12. bis zum 17. Juli 2021. Mhm. Aber wir müssen natürlich in irgendeiner Form Kriterien finden dafür, A, ob er überhaupt stattfindet und B, in welcher Form er stattfinden kann. Da hatten wir ja schon mal gesagt, dass wir auf jeden Fall mit reduzierter Mannschaft rangehen. Also nicht irgendwie hier die, was weiß ich, knapp 30 Leute wie manchmal, sondern deutlich, deutlich weniger. Erstes Kriterium ist natürlich Kloster selber. Ne? Ist das Kloster offen oder nicht? Die sind im Moment geschlossen vom Land. Vorschrift, geht nicht. Und zwar bis zum 22. Mai offiziell. Und danach wird das Ganze wieder neu angeguckt. Das ändert sich ja eh gerade hier alle Woche quasi. Die große Problematik des Klosters ist, dass sie natürlich unter mehrere Richtlinien fallen. Ne? Sie sind eine Schule. Sie sind aber auch ein Hotel quasi.
Ja.
Und sie sind eigentlich auch noch ein Restaurant, also ein Bewirtungsbetrieb. Und das ist ja eigentlich bei denen ein Riesenvorteil, ne? Dass damit sie, da können sie eben diese Kurse, diese einwöchigen Sachen alles unter einem Dach machen. Deshalb ist es ja da so geil. Aber in Pandemiezeiten fällt dir das natürlich kräftig auf die Füße, weil entweder ist die Schule geschlossen, das Hotel darf auf sein, das bringt natürlich gar nichts, oder die Schule ist offen, aber der Bewirtungsbetrieb darf nicht sein, dann darf aber im Umfeld auch kein anderes Hotel offen sein. Das heißt, dann können die Leute auch nicht von, da können nur Heimschläfer quasi dahin kommen. Und die Leute müssen ja irgendwie verpflegt werden. Und wenn sie nicht verpflegen dürfen, dann darf auch im Umkreis keine Gaststätte verpflegen. Also das könntest du dann, könntest du quasi nicht ausweichen. Das heißt, das ist einfach sehr weit offen, das Thema. Das ist sehr, sehr, sehr diffus und unklar im Moment. Und dann haben wir noch eine Bedingung jetzt dran geknüpft im Gespräch. Und das ist relativ einfach. Sicherheit geht vor. Wir wollen hier weder euch in Gefahr bringen, noch uns, noch euch, dass ihr euch gegenseitig in Gefahr bringt. Und deshalb haben wir gesagt, also A-Gruppe reduzieren. In diesem Fall haben wir gesagt, okay, 12 Leute, das wäre so das Maximum. Und es sollen alle, die an diesem Workshop teilnehmen, inklusive der Dozenten, durchgeimpft sein. Mhm. Das ist jetzt quasi so, das ist die Baseline, die wir gezogen haben. Also wenn das alles zusammenkommt, wenn wir die Impfung haben, also durchgeimpft sind. Das war der Grund, warum ich gestern da so verzweifelt war in dieser Hotline, weil
es wird langsam eng, ja.
Ja, das wird eng. Und wenn die alle, die teilnehmen wollen, durchgeimpft sind und wenn das Kloster da aufmachen darf oder sinnvoll aufmachen kann, dann findet das mit 12 Leuten statt.
Ja.
Und wir haben auch untereinander ausgemacht, du und ich, dass falls es nur mit einem von uns klappen würde, also falls ich jetzt meine Impfung kriege, weil ich zu dick bin und du bist zu gesund und hast sie noch nicht, dass der dann trotzdem stattfindet, aber halt nur mit einem Dozenten.
Richtig.
In dieser reduzierten Form. Der heißt dann auch nicht Klostergeister, den werden wir dann umbenennen, weil das ist nicht Klostergeister. Das wäre dann halt eher so ein lustiges Beisammensein und ein paar Tage mit trotzdem noch mit Masken fotografieren oder so.
Naja, man kann ja da, also du wirst ja da trotzdem deine Panels dann anbieten und Sessions anbieten und es wird da trotzdem
natürlich
Fotoentwicklung und Pipapo geben können. Das ist alles gar kein Thema. Ne? Das ist dann halt ein anderes Konzept an der Stelle, aber wir haben gesagt, wenn einer von uns in der glücklichen Position ist, durchgeimpft zu sein bis dahin, die Chancen sind da, auch wenn es knapp wird.
Ja. Na, also ich soll angeblich im Mai, wenn alles gut geht, soll ich noch einen ersten Schuss bekommen können.
Das wäre ja schon.
Der Wolfgang schreibt schon, dass Wolfgang und Irene sind schon geimpft seit Februar. Die haben in Österreich irgendwie, sind sie schneller rangekommen. Impfgeister, ne? Das wäre doch ein schöner Titel.
Ja, warum nicht?
Ja. Naja, also bei mir heißt es, im Mai soll ich die Impfung noch bekommen. Und dann wird aber also selbst wenn es BioNTech ist, wird der zweite Schuss halt irgendwie 3 bis 6 oder 8 Wochen später kommen, bis zu 3 Monaten später. Auch das habe ich schon gelesen. Das wird ja auch schon diskutiert gerade. Ich weiß, es ist noch nicht durch, aber das könnte auch passieren, dass sie sagen, damit wir möglichst viele Leute erst geimpft bekommen, werden wir den zweiten Schuss rauszögern, soweit es geht. Und dann ja, dann ist Juli, dann ist vorbei. Also, und du musst ja nach der Impfung nochmal 14 Tage Zeit geben, damit sich dann der Schutz quasi komplett entfalten kann. Hm. Also es ist
alles sehr wackelig, aber wir wollen positiv in die Zukunft schauen.
Ich sage jetzt, ja genau, Dirk möchte unbedingt, ich weiß, es sind viele, die bei euch wollen, es ist ganz toll. David, 6 Wochen bei BioNTech, aber es sind tatsächlich 3 Monate schon im Gespräch, auch für die mRNA-Wirkstoffe. Das ist tatsächlich so. Ihr müsst, also ich sag mal so, die Chancen stehen wahrscheinlich weniger als 50%, dass er stattfindet, ehrlich gesagt. Und wenn er stattfindet, dann müsstet ihr relativ kurzfristig einfach dann auch springen können. Aber der Termin ist, wenn überhaupt, der 12. bis 17. Juli. Es gibt also keine Möglichkeit zu sagen, oh, wir verschieben den um einen Monat oder so.
Nee,
weil bis dahin dann mehr Leute geimpft sind. Das geht nicht, weil das Kloster bietet ja schon Sachen an und die bieten auch jetzt halt deutlich mehr Sachen draußen an. Sagen Sie, Sie haben zum Beispiel für diese Holzbildhauer haben Sie natürlich einen riesen Andrang jetzt, weil die Leute da im Freien sind und
klar.
Das ist, ja. Jürgen ist zur Not Heimschläfer. Ja, von Reutlingen aus. Nee, Rottenburg, Reutlingen bist du. Von Reutlingen aus Heim, obwohl das geht, da ist man 1 Stunde da. Das würde noch gehen. Reutlingen, genau. Das würde auch klappen.
Naja, wir müssen es schauen. Also drückt uns die Daumen, dass einer von uns durchgeht. Die Chancen sind bei Chris ein bisschen höher als bei mir. Ich habe heute noch mal mit dem Hausarzt telefoniert, der hat Impfstoffe, aber da ich einfach zu leicht bin für meine Körpergröße und zu wenig Vorerkrankungen habe, Hörsturz zählt da nicht. Ja.
Wie gesagt, alles in der Schwebe, seid einfach kurzfristig parat. Sobald sich was Neues ergibt, werden wir es hier sagen, beziehungsweise sobald der Termin näher kommt, werden wir das ja abschätzen können. Und in dem Moment, wo ich meine Impftermine habe, ist es noch besser abschätzbar und man kriegt ja dann, glaube ich, diese 2 Termine auf einen Schlag. Das heißt, ja.
Ja, den Termin muss dann schon irgendwie haben. Und wenn sie dann nicht wieder kurzfristig irgendeinen Impfstoff erstmal vorübergehend vom Markt ziehen, weil irgendwas aufgetreten ist, das stecken wir nicht drin.
Massiv viele Unwägbarkeiten. Aber wir sind dran, wir wollen den machen und ja.
Wir sind halt so jung aus. Und zu gesund.
Jürgen, futtern für Klostergeister. Ja. BMI über 60, kein Problem. Ja, vor allem, aber das Problem ist, dass der BMI dann erst nach Klostergeister so hoch geht.
Mhm, ja.
Oder während Klostergeister. Du musst ja schon, also.
Man müsste vorfuttern.
Quasi. Du musst es quasi vorfuttern. Aber das ist nicht. Ich habe gestern eine Story, oder war es heute? Gestern eine Story gehört von jemandem, der gerade, mitten in so einer recht umfangreichen Diät ist, um Gewicht runterzukriegen. Und der hat jetzt, als sich sein BMI der 30 von oben her genähert hat, hat er jetzt die Diät unterbrochen, damit er nicht aus Versehen unter die 30 geht, damit
Guter
er noch
schnell, Trick.
Also dass sich was anfressen, damit man die Impfung früher kriegt. Das halte ich ja nur in sehr, sehr engen Grenzen irgendwie für sinnvoll.
Aber, das ist auch nicht gesund.
Wenn man das Hungern unterbricht, um sich
das kann man schon mal machen.
Lustig.
Ja. Also ich habe das ja auch gemacht. Ich habe ja auch ein paar Kilos abgenommen, als ich das seinerzeit gemacht habe. Hätte ich das unter Kontrolle gehabt, wie schnell ich das weiter durchziehen will. Aber nur das wieder draufzukriegen, geht nicht so schnell. Schwierig.
Tja. Gut, ihr wisst jetzt Bescheid. Wir bleiben dran und machen, was wir können. Und
ich könnte mal meinen Personal Trainer anrufen, ob der einen Trick hat, wie ich innerhalb von 3 Wochen auf ein BMI größer 30 komme.
Genau, du musst einfach Muskelmasse aufbauen. Du musst dir solche Muckis hier
antrainieren. Habe ich ja schon. Ich bin ja quasi Hulk. Bin ich.
The Guns. gut, wir sind dran und wir sind euch auch sehr dankbar für eure Geduld, was das Thema angeht. Ja, ne? Ich will ja auch, wir wollen ja auch planen können und im Moment kann halt keiner.
Es ist halt fürchterlich. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass es, wenn es dann dieses Jahr nicht klappen sollte, trotz aller Anstrengung, also von eurer und auch von unserer Seite aus, dass es dann aber nächstes Jahr was wird, weil die Hoffnungen sind ja nun wirklich groß, dass eine Durchimpfung da deutlich vorangeht. Das nimmt ja Fahrt auf bei allem, was man mosert und so. Aber ich habe es jetzt da von dem Hausarzt und der Hausärztin gehört. Die kriegen Impfstoffe und die haben eine große Liste, die sie auch abarbeiten. Und sie haben halt eben auch viele Patienten, die jetzt einfach erstmal dran sind, größer 60 und Vorerkrankung. Und es geht voran. Es wird wirklich fleißig geimpft. Und zwar hier bei uns in der Stadt, hier vor Ort. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich denke positiv. Es geht voran.
Tja. Okay, kommen
und
wir
falls irgendjemand weiß, wo gerade eine Lieferung ist, die man mal spontan anhalten könnte, ja, auf der Straße.
Hier, guck mal, da, Arm frei, hier rein, ja, hier rein. Ich habe den Ärmel schon oben, ich bin schon bereit.
Ich könnte für den Fahrdienst kostenlos ein paar professionelle Fotos machen und dafür einfach eine Ampulle abgreifen. Das wäre doch ein Deal, oder? Mhm.
Ja, brauchst nicht mal eine ganze Ampulle. Ne? Das reicht ja schon irgendwie, wie viele Dosen kriegt man da raus, wenn man gut
ist? Ich glaube fünf oder sechs, ja.
Also, sechs Ampulle und das mal zwei. Mach doch mal. Ihr habt doch alle gute Kontakte. So, ich sag ja, ich setze mich auch 4 Stunden ins Auto dafür. Ist aber auch kein Thema.
Ja, ist mir auch scheißegal.
Ah, so, Feedback.
Wir haben Feedback bekommen. Und zwar das Gewinnerbild zu der Ordnungaufgabe. Letztes Mal der Lukas, der das Bild gemacht hat. Du erinnerst dich an den Greifvogel, der eine Taube gerissen hat. Der Lukas hat sich gemeldet. Hallo zusammen, vielen Dank für das schöne Feedback in Happy Shooting Folge 709. Das Bild von dem Vogel ist mitten in Hamburg, in der Nähe, Achtung, in der Nähe der, na, Habichtstraße entstanden.
Hey.
Ich musste lachen. Wenn man sich die Bilder zu Habicht, Sperber und Turmfalke in der Nabu-App anschaut, dann würde ich nach wie vor sagen, dass es sich um ein Habicht handelt. Ein Experte bin ich jedoch nicht. Viele Grüße, Lukas. Also tatsächlich kein Ornithologe oder Profi in diesem Bereich, Lukas, der dieses Bild gemacht hat. Und dafür ist das wirklich ein Hammerbild. Das ist eine super Szene, die du da erwischt hast. Und dann gab es aber noch in den Kommentaren zur 709 den Walter, der schreibt und so weiter. Eindeutig ein Habicht und kein Turmfalke. Und das ist auch die Essenz, zu der im Slack gekommen wurde, dass es aufgrund der Klauengröße und Schnabelform doch eindeutig ein Habicht sein müsse. Wobei durchaus auch Profis gesagt haben, ist nicht so einfach. Aber es war dann am Ende wohl eindeutig ein Habicht. Und da es auch noch in der Nähe der Habichtstraße entstanden ist, ich meine, was soll es denn anderes sein, außer ein Habicht? Im Grunde genommen sind in diesem Bild 3 Habichte zu sehen. Das ist ja ganz klar so. Haben wir das auch geklärt? Ich finde das schön. Zukünftig werde ich dann wieder Felsen fotografieren.
Genau, der Podcast rund um die wichtigsten ornithologischen Fragen unserer Zeit.
Ja.
Es gibt noch was von Alex. Oh, lieber Alex, Boris, lieber ja, Chris, es gibt seit ein paar Tagen eine neue Firmware für die Nikon Z7 II. Wie auch schon bei Firmware 1.10 wurde auch in der 1.20 der Autofokus weiter verbessert, in Klammer Gesichtserkennung, Augenerkennung. Das betrifft die verbesserte Das betrifft das verbesserte Ansprechverhalten und die verbesserte Empfindlichkeit bei geringer Helligkeit. Also einfach alles besser und schneller.
Das ist
Zusatzinfo. Der Update-Vorgang über das Smartphone funktioniert wirklich erstaunlich gut. Kamera und Smartphone sind dauernd über Bluetooth gekoppelt. Das Smartphone holt die Firmware, schaltet das WLAN der Kamera ein, verbindet sich mit diesem WLAN, lädt die Firmware auf die Kamera und löst die WLAN-Verbindung alles vollautomatisch. Man muss danach nur noch auf der Kamera das eigentliche Update starten. Liebe Grüße, Alex. Ja, da ist
das. Das klingt doch bequem. Das ist ein cooles Feedback, Alex, weil das hatte ich mich nämlich auch schon gefragt, wie das funktioniert. Bei mir ist es ja zum Beispiel mit der Olympus auch so, dass ich die an den Rechner anschließen muss. Und da gibt es halt im Augenblick das Problem, dass es mit den M1-Chips noch nicht kompatibel ist. Also es gibt wohl ein Update, mit dem das geht. Aber das Update werde ich jetzt erstmal noch an einem Intel-Mac einspielen müssen. Und von daher ist es interessant, wenn das über ein Smartphone quasi so funktioniert, über eine eigene App, die sich dann eben über die Bluetooth-WLAN-Verbindung da alles automatisch mit der Kamera verbindet. Das ist eine coole Sache. Das ist, finde ich gut. Hat Nikon offensichtlich sehr gut gelöst. Tolle Info. Danke, Alex.
Gut. Ja, was haben wir noch?
Ich habe einen Tipp.
Ja, her mit.
Und zwar Lightroom Classic. oder eben auch Lightroom 6 und die Version davor, da wird das schon genauso gegangen sein. Da kennst du ja die Bibliotheksübersicht, diese Thumbnails, auch Grid View genannt, mit der Taste G zu erreichen, wo man filtern und suchen und scrollen und so weiter kann. Da ist es ja so, wenn du mit der Maus über einen Thumbnail drüber fährst und einen Augenblick verweilst, dann wird so ein Tooltip angezeigt mit bis zu 3 Zeilen Informationen aus den EXIF-Daten oder aus den Bibliotheksdaten. Und da ist natürlich die Frage.
Ja, ich glaube, das ist so, ja.
Ja, das ist die Frage, was für 3 Zeilen sind denn das da, die da angezeigt werden und warum? Und kann man die ändern? Und in der Tat kann man das ändern. Das sind nämlich die 3 Zeilen, die angezeigt werden, wenn man in die Einzelbildansicht geht, mit der Taste E, englisch Loop View. Wenn man dann die Einzelbildansicht hat, dann kann man links. Dann kann man links oben an der Anzeige kann man sich eben diese bis zu 3 Zeilen einblenden lassen. Wenn ihr die nicht seht in dieser Ansicht mit der Taste I wie Info, könnt ihr die einschalten und auch durchschalten. Es gibt nämlich 2 verschiedene Infoblöcke mit jeweils 3 Zeilen. Und nochmal auf I ist wieder ausgeblendet. Und in der Grid-Ansicht, in dieser Bibliotheksansicht, ist das mit diesen Tooltips genau das Gleiche. Das sind genau diese beiden Möglichkeiten, die ihr habt. Das heißt, mit der Maus über das Thumbnail fahren, dann wird das angezeigt als Tooltip. Wenn ihr dann die Taste I drückt, passiert scheinbar nichts, außer dass das Tooltip ausgeht. Wenn ihr dann mit der Maus wieder weg und wieder drüber fahrt über die Thumbnails, dann seht ihr die anderen 3 Zeilen. Und einstellen, welche 3 Zeilen, also welche 3 Informationen das in der jeweiligen Ansicht sind, also Variante 1 und Variante 2, das geht, wenn ihr Command J drückt. Das wird in der Windows-Version dann Ctrl-J sein. Oder im Menü unter View und View-Optionen. Das wird in Deutsch wahrscheinlich Ansicht und Ansicht-Optionen sein, vermute ich.
Der Lightroom weiß ja nie, wie sie das übersetzt haben.
Da geht jedenfalls ein Dialog auf, oben mit so 2, mit so 2 Tabs oder 2 Reitern. Und da kann man eben auch auf die Loop-View oder Einzelbildansicht, weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, umschalten. Und da seht ihr dann untereinander 2 Blöcke à 3 Zeilen, wo ihr einstellen könnt, in welcher Zeile welche Information stehen soll. Also zum Beispiel, mit welcher Kamera das gemacht wurde, an welchem Datum, mit welcher Brennweite oder welchem Objektiv oder was für ein Pixelmaß das Bild hat. Das könnt ihr da aus diesen einzelnen Auswahllisten auswählen und euch eben diese beiden Infoblöcke zusammenstellen. Und habe dann eben künftig in der Einzelbildansicht über die I-Taste Zugang zu diesen beiden Anzeigen und eben auch, und das finde ich so schön, in der Thumbnail-Übersicht, in der Bibliotheksansicht eben auch. Und wenn ihr da mal die falschen Informationen seht, weil ihr, was weiß ich, immer sehen wollt, mit welchem Kameramodell das gemacht ist, dann drückt ihr dort eben auch mal einfach auf die Taste I, um dann eben die Thumbnails umzuschalten. Weiß nicht jeder. Ich bin da nur mal wieder drüber gestolpert, dass ich die falschen Sachen gesehen hatte, musste auch erstmal 3-mal um die Ecke denken. Und dann dachte ich mir, erzähle ich es doch hier mal.
Ja, das ist so ein Feature, das nimmt man so für garantiert. Also ich zumindest, weil ich das immer benutzt habe schon und weil ich mir die auch ab und zu umkonfiguriere, gerade weil ich halt unterschiedliche Sachen da manchmal sehen möchte. Mhm. Ja, das genau. Ist ganz cool.
Sehr schön.
Kommen wir, wir haben immer noch keinen Jingle für die Gerüchteküche, oder?
Doch, kommen wir zur Gerüchteküche. Natürlich haben wir einen Gerüchteküche-Jingle.
Ach so, stimmt, haben wir ja.
Gerüchteküche.
Ja, und dann man sieht wieder, das ist ein Audio-Podcast, weil wir haben kein Video zu dem Jingle, sondern nur was zu hören. Die Fotoskala hat mal wieder Gerüchte rausgehauen und da wollte ich mal ganz kurz so das ein oder andere an dich ranspielen und dann schauen wir mal, ob das für dich interessant ist oder für uns oder vielleicht für andere. Wir haben parallel natürlich immer ein Auge auf den Slack, dienstags 18 Uhr heißt der Kanal. Canon hat, es gibt Gerüchte, nur Gerüchte, über neue Festbrennweiten von Canon. Eine RF 28mm 1.4 mit USM und ein RF 35mm 1.4 USM.
Ja gut, die RF-Objektive müssen jetzt langsam mal kommen, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, ne?
Nee, natürlich nicht. Da wundert es mich jetzt auch nicht, dass die hier angekündigt werden. Aber das basiert nur auf Patenten und deshalb...
Okay. Aber 35 1.4 wäre schon sehr lecker, muss ich gestehen. Da könnte ich ein Opfer für sein, ja, wenn ich eine R hätte.
Ich hätte gern 24er Festbrennweite mit 1,4. Oder gibt's das schon?
24, 1,4? Mach mal weiter, ich such mal.
Und dann mit Shift, bitte. Also wenn die kommen, dann wird es für mich interessant.
Vorher ja, kannst doch dein nein, Shift. Du hast nicht. Doch eins adaptiert. Es gibt einen Adapter, der funktioniert
einmal frei. Ja, aber will ich denn nicht mehr? Nein! Nein! Nichts adaptieren. Das ist, dann habe ich ja, dann habe ich ja überhaupt keinen großen Vorteil. Nein. Außerdem sieht das nicht aus. Das hat dann keine Proportionen mehr.
Es gibt einen 24 bis 240. Wie wäre es denn damit?
Nee, danke. Leica plant möglicherweise für L-Mount eine neue Economy Line, eine neue Objektivfamilie, die ja ein bisschen, wo sie ein bisschen sparen.
Oh. Und das da, ist darf ich dich kurz der, unterbrechen? Ja. Bevor, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich sehe nur gerade ein angerumortes RF2412.
Ja, nee, das ist dann wieder zu groß. Das geht das ist nicht. Auch
ein bisschen teurer wahrscheinlich. Na gut, Leica.
Wahrscheinlich. Weißt du, so viel Geld, wie ich gerade mit der Fotografie verdiene, da sind die Investitionen müssen auch schon sehr gut überdacht sein. Durchdacht sein. Leica, ja, Economy Line. Eine günstige, einfachere, sparsamere.
Oder was ist mit Economy
Objektivfamilie?
200 Euro
günstiger also ist auch Economy. Die Gerüchteküche sagt, dass der Tubus aus Kunststoff ist und nicht aus Metall. Das ist Leica, ist ja immer alles aus dem Vollen gefräst.
Das macht Leica.
Literally, nicht. Sprichwörtlich aus dem Vollen gedreht. Ja. Das ist ja. Leica.
Also die Qualität, und, also bei allem, was wir lästern über die Leica-Preise und so weiter, über die Qualität kann man sicherlich nicht jammern. Das ist feinstes Machining. Das ist super.
Ja. Ja, nicht nur Machining, sondern eben auch optische Qualität weiter. Ja,
alles gut.
Ich sag jetzt mal, bei den Möglichkeiten, die du heute mit Kunststoffen hast. Du hast ja heute Kunststoffe mit Glasfaserverstärkung und mit was weiß ich allem drin. Also da hast du heute Kunststoffe, die es mit Metall auch schon aufnehmen können, so von der Festigkeit her.
Ja. Ja, gibt es. Aber meinst du, dass das Leica auf Kunststoff setzen wird? Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Also das erste Objektiv, worüber gerüchtelt wird, soll ein Vario Elmarit SL 24-70 Blende 2.8 asphärisch sein. 24-70, sehr traditioneller Brennweitenbereich.
Klassiker, ja.
Mit Blende 2.8, also Oschi.
Ist gut, ja.
Aber Plasterohr. Na, schauen wir mal. Das finde ich interessant.
Mit L-Mount sagst du, ne?
Ja, das ist L-Mount, genau.
Ob das vielleicht aus der Kooperation mit Panasonic kommt? Das ist eigentlich ein Panasonic-Leica. Sind es, glaube ich, alle, ne?
Ist erstmal naheliegend. Aber werden wir sehen. So, die Nikon Z9. Auch da wird was gerüchtet. Und zwar soll die möglicherweise einen Sensor von Tower Semiconductor haben. Vormals Tower Jazz, habe ich noch nie was gehört von. Und was da für ein Sensor reinkommt, ist im Prinzip eine Frage, die gerade in den Foren rauf und runter geschubst wird, weil Nikon ja auch für die, also die haben schon enthüllt, dass die Z9 einen Stacked Sensor bekommt im Kleinbildformat.
Ihr habt es hier zuerst also gehört.
Stacked Sensor hatten wir hier schon. Das ist ein Sensor, der auf der einen Seite ist ein CMOS-Sensor, der das Bild aufnimmt und dann hinten dran der Speicher, indem man quasi dann diese Speicherzellen direkt reindumpen kann. Mhm. Damit ist der schneller, mit höheren Wiederholraten und. Hat und weniger,
teurer.
teurer, klar, es hat Doppelstock quasi und hat dann auch weniger Rolling Shutter. Und die Frage ist jetzt, wo kommt's her? Wer macht's? Weil Sony.
Ja, und ich hätte gedacht, sie nehmen wieder einen von Sony. Das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht. Naja,
Canon fängt es aber auch mit dem Stacken an. Und jetzt hatten wir kürzlich noch die Meldung, dass Nikon ja jetzt auch irgendwie so einen Highspeed-Sensor, einen gestackten, selber baut.
Ja, also ich hätte tatsächlich drauf getippt, dass es der aus der A9 oder eben aus der A1 wird, die ja neu vorgestellt wurde. Oder irgendetwas aus diesem Dunstkreis dann für Nikon von Sony produziert. Das hätte ich tatsächlich gedacht. Ja, wenn Sie jetzt einen eigenen Fertiger gefunden haben, da was Spezielles, wie sagt man, personalisiertes, wie sagt man, angepasstes, individuelles, sagt man, glaube ich, ne? Etwas Individuelles sich fertigen zu lassen.
Individuelle Sensoren.
Dann, ja, also das wäre insofern spannend, als dass es dann nicht yet another Sony-Sensor ist, sondern dass es eine eigene Entwicklung ist. Die kann natürlich vollkommen verlieren gegen die etablierten oder eben auch herausstechen mit irgendwelchen Features, die die anderen dann vielleicht nicht anbieten oder so. Wär spannend. Wie sicher ist das? Hast du da irgendeine...
Das ist ein Gerücht, da ist gar nichts sicher. Gesehen? Zero, nichts.
Also es,
noch eins, ja, jetzt das
nächste. Ich bin echt gespannt, was da kommt. Das muss ein Monster sein.
Das nächste könnte dir Tränen in die Augen treiben, mir. Boris. Und zwar gab es kürzlich ein Interview mit digitech.ch und zwar mit dem Vertriebschef von Olympus, Sandro Reimann.
Okay.
Und der hat dort gesagt, bereits, hier wird zitiert, hier sind Gänsefüßchen drumherum, bereits in den nächsten Wochen wird eine neue Kamera kommen.
Oho.
Und dazu sagte er auch noch, es wird in diesem Geschäftsjahr auch nicht die letzte sein.
Oho, von Olympus.
Mhm.
Gut, das kann oder vieles heißen. Oder
von, wie sie auch heißen, OM?
OMDS-Dingens. OM-Dingens
keine Ahnung.
Heißen, also, glaube ich.
Das so, kann natürlich auch irgendwie eine Spezialkamera für den industriellen Bereich oder so. Ich glaube, er redete da schon möglicherweise von den Kameras, die so Leute wie du gerne haben.
Also, ja, das könnte ja durchaus sein, aber sie haben ja zum Beispiel, als es um diesen Aufkauf da geht, um die Übernahme ging, da wurde ja auch erzählt, dass es durchaus die Pen-Serie noch gibt, wo ich ja damals gedacht hätte, dass die vielleicht als erstes abgesägt wird, dass man sich komplett auf OMD fokussiert. Aber es kann jetzt also durchaus sein, dass auch eine neue Pen gemeint ist. Das würde mich nicht ausschließen, das würde ich nicht ausschließen, das würde mich nicht wundern. Und auch in der OMD-Serie gibt es ja durchaus die 5er, die 10er, die 1er, die 1X. Ich bin mir nicht sicher, ob es von der 1X nochmal einen Nachfolger geben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein One-Shot war. Keine Ahnung, wie erfolgreich die tatsächlich war. Da fehlen mir die Zahlen.
Welche ist denn die am weitesten hinten dran ist, die jetzt?
Von der Zeit her, ich komme immer durcheinander. Ich bin mir nicht sicher, wann die 5 zuletzt aktualisiert ist. Ich glaube, die ist am weitesten zurück. Und das ist ja auch etwas, was mich wundert, weil die 5er und die 10er so dicht beisammen sind, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass man die beide parallel noch weiterentwickeln wollte. Also ich glaube, wäre ich Olympus, würde ich das Portfolio ein bisschen zusammenstreichen und spezialisieren. Aber
du bist nicht Olympus.
Ich bin halt nicht Olympus.
Der Kai sagt erst eine TAF und dann später eine Kamera mit Wow-Faktor.
Ja, eine TAF könnte genau auch noch kommen.
Damit auch meint.
Genau, also eine TAF könnte noch kommen. Das ist dann ja eher was Kleines, Kompaktes. Und die Kamera mit Wow-Faktor hatte ich auch gelesen. Da gab es irgendein Interview, wo auch gesagt wurde, dass die neuen Objektive kompatibel mit 100 Megapixeln sein sollen. Jetzt glaube ich aber nicht daran, dass eine Olympus, also Micro Four Thirds Sensor mit 100 Megapixeln kommt. Das ergibt, glaube ich, keinen Sinn von der Pixelgröße. Das ist Quatsch. So aber
die kann man ja binnen, das Geld.
Eben, es könnte ja über ein Shifting zum Beispiel ermöglicht werden. Da sind sie ja sowieso schon ziemlich gut. Also ich bin
Jens sagt eine neue Pen gespannt. F.
Aber ich glaube, eine neue Einser jetzt erstmal werden wir nicht sehen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Schauen wir mal.
Ich bin da raus. Olympus.
Tolle Kameras.
Ich bin da. Ja, ja, da habe ich überhaupt null Zweifel dran. Aber ich habe halt keine Olympus-Kamera.
Außerdem darf da jetzt keine neue Einser kommen, weil ich habe ja gerade erst die Mark III. Und habe sie gerade zum ersten Mal wirklich in echt ausgeführt. Die ersten echten Fotos damit gemacht. Das ja. Reicht jetzt erstmal.
Ja. Gut, letztes Gerücht auf der Liste von Sony. Oh. Wird gerüchtet, dass es eine neue High-End APS-C geben soll. Also Kamera.
Mit das würde mich auch nicht wundern.
Ja. Das ist so ein Gerücht, was wohl schon länger köchelt. Ist jetzt gerade ein bisschen ruhig drum geworden. Aber es ist wieder aufgekocht. Und zwar die neue Variante davon heißt, dass die Top-APS-C die Alpha 6600 ablösen soll.
Okay.
Und vor allem mit einem neuen Sensor, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, weil Sony hat denn aktuell einen sehr guten APS-C-Sensor mit 26 Megapixeln und 20 Bilder pro Sekunde bei Vollauflösung. Und den gibt's aber bisher nur für andere Kamerahersteller, den hat Sony wohl selber noch nicht verbaut. Und es soll noch im Laufe des Mai soll nach dem Gerücht diese Kamera vorgestellt werden.
Ja. Auch da würde es mich zum Beispiel nicht wundern, wenn sie da sagen, High-End APS-C, warum sollte es nicht einen Stacked APS-C-Sensor geben, der eben das Rolling-Shutter-Problem löst in dem kleineren Sensor im Einstiegssegment? Mhm. Warum nicht? Also, wenn schon High-End, dann richtig, ne?
Genau.
Gut. Sehr schön. Ja, Gerüchteküche. Was sagt ihr zu diesen Gerüchten? Schreibt es auf happyshooting.de in Folge 710 unten in die Kommentare.
Diese völlig durchsichtigen Versuche, das Hörer-Engagement zu erhöhen. Was denkt ihr dazu?
Genau, was sagst du dazu? Was ich dazu sage, kann ich euch sofort sagen. Ich sage euch nämlich das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt.
Du hast vergessen, dein rotes Licht anzumachen.
Wenn ihr etwas zu zeigen habt, ich weiß gar nicht, was das ist. Rotes Licht ist immer an, wenn ich Werbung habe. Das sieht nur manchmal bläulich aus. Das ist so. Bei Jimdo könnt ihr Webseiten bauen, wenn ihr gar keine Ahnung von der Programmierung von Webseiten habt, weil da geht es einfach darum, was ihr zeigen wollt und was ihr schreiben wollt. Ob das jetzt eine aktuelle Tageskarte von eurem Bistro, eurem Döner Laden oder der Eisdiele ist oder ob ihr kleine selbstgenähte Babytaschen verkauft. Das alles könnt ihr mit einer einfachen Jimdo-Seite tun. Oder wenn ihr zum Beispiel ein Fotostudio habt, wie hier zum Beispiel der Name hier einsetzt, den müssen wir jetzt gleich ablesen. Entschuldigung, ich habe dich nicht notiert.
Ich mache mal die Website
auf. Mal die Seite
da auf. Kommt erstmal hier ein Cookie-Banner. Genau. Das ist, glaube ich, da.
Das ist von
Jimdo. Standardmäßig kann man das mit einem Klick aktivieren.
Ne? Exakt. Und unten steht irgendwo sein Name, ne?
Da? Wo? Steht, kann man mal sehen, Impressum. Ist alles Johannes Koch.
Genau,
ist Johannes. Alles da, wo man es erwartet. Ne? Das ist dann, ich finde, das ist heutzutage ein Zeichen einer guten Website, wenn die Dinge dort sind, wo man glaubt, sie finden zu müssen.
Ja. Wie gesagt, es wäre halt schön, den Namen eben auch auf der Vorstellungsseite zu haben. Also wenn du schreibst irgendwie über mich, dann ist schön, was du bist und wer du machst. Aber das war jetzt gerade das konkrete Beispiel, wie heißt du eigentlich? Aber was ich erstmal schön finde, bleibt mal auf der Startseite erstmal. Das ist ein schöner Einstieg mit einem erotischen Bild von zwei Damen und alles sehr in Schwarz-Weiß gehalten. Das finde ich persönlich sehr stilvoll gemacht. Und da hätte ich jetzt eine ungefähre Erwartung, was mich in diesem Studio erwartet oder welche Art von Fotos ich dort machen lassen kann, wenn ich das denn möchte. Das fand ich schön. Und bestärkt wurde dieser Eindruck beim Runterscrollen, eben auch bei dem Selbstporträt. Ich nehme an, dass es ein Selbstporträt ist, was auch sehr in Schwarz-Weiß und sehr minimalistisch beleuchtet ist. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Also an dieser Stelle Respekt. Dann bin ich genau wie Chris jetzt auf die nächste Seite geklickt und habe eine Übersicht gesehen von Black and Beauty oder so heißt das da. Ne? Sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen eben von Damen in mehr oder weniger Klamotten. Aber alles so kein billiger Sex-Kitsch oder so etwas, sondern wirklich stilvolle Akt- und Erotikaufnahmen. Das fand ich sehr, sehr schön und auch hier wieder sehr liebevoll präsentiert. Was mich an dieser Seite ein bisschen gestört hat, ist, dass es dann am Ende doch sehr viele Aufnahmen sind. Also man kann sehr weit runter scrollen, aber insgesamt eben schon auch eine Bildsprache hat. Wenn man dann aber ganz runter gescrollt hat, tauchen da dann ein paar Aktaufnahmen in Farbe auf. Die würde ich persönlich dort rausnehmen, sondern wird da wirklich bei einer Aussage bleiben. Und was du dann gemacht hast, ist, du hast dann eine Seite gemacht, die hat Chris jetzt auch mal aufgemacht, wo du andere Bilder zeigst. Also da geht es um Hochzeit, Familie und um Tiere. Und ich persönlich, das ist jetzt aber nur mein persönlicher Eindruck, ich bin hier kein großer Webseiten- und SEO-Berater, aber ich persönlich finde, dass diese Seite eine völlig andere Bildsprache zeigt als die Aufnahmen vorher. Unten bei den Pferdebildern wieder nicht so. Auch da sind schöne Schwarz-Weiß-Porträts von den Pferden dabei. Das Farbbild hat auch noch eine ähnliche Bildsprache, wie ich finde, auch wenn es halt bunt ist. Aber oben die Hochzeitsbilder und so, ich finde, das hat eine völlig andere Aussage an dieser Stelle. Die Hundefotos eher sehr spontane Bilder. Und die von Hochzeit hast du überhaupt nur zwei Bilder und die vom selben Paar und die auch noch unterschiedlich bearbeitet. Also die haben auch noch einen unterschiedlichen Look. Das finde ich persönlich nicht so gelungen. Da wäre meine Empfehlung, weniger ist hier mehr. Ich würde sogar so weit gehen und drüber nachdenken zu sagen, wenn du dich spezialisiert hast auf schwarz-weißen Akt oder Erotik, dann mach die Seite auch dafür. Und wenn du außerdem in deinem Studio auch Hochzeit oder Tiere anbietest, dann mach da eine eigene Seite dafür. Damit die Besucher, die eine oder die andere Seite finden, nicht abgeschreckt oder verwirrt durch die jeweils anderen Bilder sind. Das wäre so eine persönliche Empfehlung von mir. Und wenn du halt Hochzeit anbietest, da würde ich gucken, dass du mehr als nur zwei Bilder hast und dass die auch irgendwie von der Bildsprache zusammenpassen, dass man ungefähr weiß, was ich erwarten kann, wenn ich dich für meine Hochzeit buche. Also was kommt denn da zurück? So ein bisschen Sicherheit einfach für den Kunden oder die Kundin geben, das fände ich
ganz angebracht. Was ich jetzt bemerke, ist, dass zum Beispiel der Buchenknopf bei mir nicht tut. Ich hab auch einen Werbeblocker aktiv.
Ja, der ging bei mir auch nicht. Das würde ich auch noch mal prüfen. Das war eine Sache, die war mir auch aufgefallen. Vielleicht fehlt da noch ein Link hinter dem Button. Das vergisst man schnell mal. Und auf der Kontaktseite war mir aufgefallen, dass es kein Formular gibt.
Ohne Werbeblocker nicht.
Nee, geht nicht.
Genau, tut auch ohne Werbeblocker nicht.
Okay. Wenn du auf die Kontaktseite gehst, da siehst du zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Da würde ich auch empfehlen, die zu verlinken. Mhm. Mit einem Mail-To-Link.
Darf ruhig klickbar sein.
Ne, dass ich direkt anklicken kann. Und ich empfehle auch weiterhin gerne ein Kontaktformular, weil der Vorteil des Kontaktformulars ist, dass man es eben direkt auf der Webseite ausfüllen kann. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Firma bin und da recherchiere, in der Pause natürlich, ja, nach irgendeinem Fotografen für die nächste Hochzeit und ich finde dich dann, dann kann ich da nicht auf einen E-Mail-Link klicken oder nicht aus der Firma irgendwie eine E-Mail abschicken über das Firmen-E-Mail-System. Aber ein Formular auf der Webseite könnte man direkt ausfüllen. Also einfach nur so als Tipp, das als Feedback von der Seite. Aber wie gesagt, der Einstieg und deine Seite mit dem Schwarz-Weiß-Akt-Portfolio, das hat mir sehr gefallen. Also die Bildsprache, die Beleuchtung, die du da gemacht hast, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, dabei würde ich es bei dieser Seite auch belassen und für den Rest eine eigene Seite machen. Aber da könnt ihr sehen, was man für eine schöne Seite für sein Fotostudio oder für sein Hobby oder eben seine Berufung dort machen kann. Das geht sehr, sehr einfach und man kann das sehr leicht anpassen und überarbeiten. Wenn auch ihr was gebaut habt, könnt ihr uns das gerne schicken an info@happyshooting.de, dann stellen wir das hier gerne vor. Und wenn ihr da was gebaut habt und habt das mal kostenlos ausprobiert, auf happyshooting.de/Jimdo könnt ihr einfach kostenlos mal starten damit und euch eine Seite zusammenklicken, einfach rumspielen, tut gar nicht weh und kostet nichts. Und wenn euch das dann gefällt und ihr wollt eine eigene Domain haben und dass das alles gefunden wird bei Google und so weiter, dann schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an. Das ist so drei gestaffelt. In jeder Ausbaustufe gibt es ein bisschen mehr. Müsst ihr gucken, was ihr braucht und wofür. Könnt das auch später jederzeit aufrüsten. Aber wenn ihr da so ein kostenpflichtiges Paket dann klickt für euch, denkt doch bitte an den Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung ist kein Sprachfehler, denn mit zwei I's gibt es 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Dann wissen die nämlich, dass ihr über uns gekommen seid. Das hilft uns und es hilft euch. Das ist eine klassische Win-Win-Win-Situation. Ich sage danke an Jimdo für den tollen Support und freue mich, noch mehr von euren Webseiten zu sehen. Macht's gut.
Ja, dankeschön. Kommen wir zu einem kleinen Analognachtrag. So, letztes Mal in der Sendung hatten wir ja mal das Thema Push und C41 erklärt. Und da gab es, warte mal, ich mach das hier mal auf, da gab es dann zwei Tweets dazu noch von Chrisso. Und der schrieb dann nämlich, verstehe das Problem Pushen von Farbfilmen nicht ganz. Also die Handarbeit, wird der zu pushende 400er Film dann nicht einfach auf den eh zu entwickelnden Haufen der 1600er Filme gelegt? Oder werden bei C41 Filme mit denselben Zeiten im selben Bad entwickelt? Also alle Filme. Und zwar ohne Anschauen der ISO. Und genau so ist das. Also die ISO. Also sag mal so, fängst du an, du entwickelst Schwarz-Weiß. Jetzt hast du eine ISO 400 belichtet und dann gibt es dafür ein Rezept. Und dann hast du eine ISO 1600 belichtet und dann gibt es dafür ein anderes Rezept mit anderen Zeiten, anderer Verdünnung und anderer Temperatur möglicherweise. Das ist beim Farbfilm tatsächlich nicht so. Beim klassischen Farbfilm C41, aber auch beim Farb-DIA E6-Verfahren, die sind so weit durchstandardisiert, dass jeder Film, egal welche ISO draufsteht, solange da C41 draufsteht, darf der in die C41-Maschine und kann da vollautomatisch entwickelt werden. Du kannst auch hintereinander auf eine große Spule, und so wird das ja bei den großen Laboren immer noch gemacht, kannst du die Filme hintereinander im Dunkeln quasi aufrollen und dann bei identischer Geschwindigkeit durch das komplette Bad ziehen und am Ende kommt der richtig entwickelt raus.
Ach, also die Entwicklung bleibt
immer gleich.
Okay.
Das ist so, weil, also dadurch wird es fürs Entwickeln total einfach, aber für die armen Menschen, die diese Filme designen, wird es natürlich umso schwieriger, weil das muss ja irgendwie passen.
Das heißt, also, die müssen dann dafür sorgen, dass der niedrig empfindlichere
Film nachher so
eine andere Entwicklungskurve hat in seiner Filmchemie derselben Suppe.
Okay. Ganz genau. Und so standardmäßig hat man tatsächlich beim C41 entwickeln so 3 Minuten 15 Sekunden ungefähr für die Entwicklung. Das ist relativ kurz, weil es eben schnell gehen muss, weil das maschinell und im großen Stil passieren muss und Badtemperatur von irgendwie so circa 38 Grad. Also das wird quasi bei, wenn man das mit Schwarz-Weiß vergleicht, da hast du 10 Minuten und irgendwie 20 Grad. Mhm. Also das wird bei sehr viel höherer Temperatur entwickelt und sehr viel kürzer. Und deshalb muss
man. Warte mal, wenn man diese beiden Eckdaten hat, dann müsste man das doch hochrechnen können. Wenn du das im Backofen bei 250 Grad machst, dann sind das 20 Sekunden oder so. Kann das mal einer kurz ausrechnen?
Dann ist der Film geschmolzen.
Müssen wir reinlegen.
Also, das hatte ich tatsächlich letztes Mal so nicht erwähnt, weil ich es blöderweise einfach vorausgesetzt habe. Aber das kannst du nicht voraussetzen, weil das ist ja anders. Also, das ist die eine Sache.
Ja, ich habe auch die Farbe noch nicht entwickelt. Ich hätte es auch nicht gewusst, tatsächlich. Interessant.
Genau. Und die andere Sache, die ich auch vergessen habe zu erwähnen, beziehungsweise ich habe es nicht präzisiert, wenn du Schwarz-Weiß pushst, dann ändert sich der Kontrast. Soweit so gut.
Ne? Haben
du
wir hast erklärt.
Einen Film. Dieser Film hat eine Emulsion und dann ändert sich der Kontrast und dann kannst du hast du noch so ein paar Tricks und so weiter. Aber generell ist der Push eher eine Kontraständerung und zwar Push steilt die Kontraste an, also es wird kontrastreicher. Aber ein weiterer Grund, warum das beim Farbfilm eher nicht passiert, ist: Ein Farbfilm ist nicht eine Emulsion. Ein Farbfilm besteht aus 3 Schwarz-Weiß-Filmen im Prinzip. Ja, du hast 3-mal 3 Emulsion Schichten, für die unterschiedlichen Schichten quasi, für die verschiedenen Farben, die dann wieder gekoppelt sind mit entsprechenden Farben, die dann freigegeben werden, wenn es entwickelt wird und so. Ist ein bisschen komplizierter, aber letztendlich hast du 3 unterschiedliche Farbschichten drauf. In Wahrheit sind es total viel mehr, weil jede Farbschicht nochmal mehrere Schichten sind.
Aber
kannst du davon ausgehen, du hast oder verschiedene Korngrößen. Das heißt, es gibt da mit Sicherheit auch 3 Gelbschichten und 3 Magentaschichten und so weiter. Aber das ist mal nicht so wichtig. Du kannst mal davon aus, so als Vereinfachung sagen, ich habe 3 Schichten. So, diese 3 Schichten werden beim Push aber nicht alle identisch reagieren.
Klar.
Das heißt, diese Kontrasteinsteilung, die könnte vielleicht im roten Bereich mehr werden als im Cyan-Bereich oder so. Mhm. Das heißt, du bekommst dann durch den Push nicht nur irgendwie mehr Kontrast, sondern dann purzeln dir plötzlich die Farben durch die Gegend, weil die sich natürlich anders verhalten.
Wobei das schon cool aussehen könnte.
Verschiedenen Einzelschichten. Ja, natürlich. Und das ist mitunter der Grund, warum es zum Beispiel für so Nachtaufnahmen mit Neonreklame und so weiter dann eben den, ich glaube, es waren was, ein Ektachrom. Ich habe es letztes Mal schon nicht genau gewusst. Also irgend so ein Film, den pushst du und dann werden die Farben so ein bisschen in eine Richtung geschoben, die noch so ein bisschen surrealer wirkt und aber damit auch irgendwie toll aussieht. Darf man dann einfach mal testen. Aber man darf nicht erwarten, dass er einfach nur kontrastreicher wird und dass mit den Farben nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Das kann dann auch so ein bisschen Wundertüte sein. Das kann auch cool sein. Kann auch total cool sein. Machen wir ja im Prinzip auch so, wenn wir mit abgelaufenden Filmen arbeiten.
Ist weil diese auch unterschiedlichen Schichten, ne?
Richtig, und das liegt aber auch daran, dass diese unterschiedlichen Schichten, die Farben enthalten, das ist organische Chemie, die altert. Und die altert eben auch nicht gleich schnell. Und dann altert vielleicht der Rotkanal irgendwie schneller als der Rest. Und Moni hat das mit ihren Bildern im Kloster ja mal gezeigt. Da hat sie diese Butzenscheiben, diese runden Glasdinger da, hat sie da ein Foto von gemacht. In diesem alten, noch nicht so renovierten Trakt. Und das hatte so tiefblaue Töne. Da waren quasi gar keine warmen Farben mehr in diesem Film. Aber das hat total geil ausgesehen. Aber halt der Rest war quasi schon nicht mehr so ganz aktiv.
Ja, cool.
Deshalb ist das immer so spaßig, mit so Sachen zu arbeiten.
Ja, Reiz ist tatsächlich, selbst auszuprobieren und einfach mal das zu machen, was nicht auf der Verpackung steht, sondern einfach mal außerhalb der Komfortzone eines solchen Films zu arbeiten. Ne? Da passieren
die spannenden Sachen. Der Jochen schreibt, dass man müsste dann ja nur den abgelaufenen Film ordentlich pushen und schon sind die Farben wieder korrekt.
Ja, wenn der Push genau die Alterung ausgleichen sollte, schon, nicht wahr? Aber wie hoch
wenn ist diese? Wenn du Glück hast, funktioniert das.
Wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Genau. Ja, cool.
Eher nicht so wahrscheinlich. Also, so viel zum Thema Push bei
C41. Hast denn auch du als ZuhörerInnen da draußen schon experimentiert mit Farb-Push-Entwicklung oder abgelaufenen Film? Dann lass es uns doch wissen. Ja, zeige deine Fotos, hinterlasse einen Link auf happyshooting.de zur Folge 710. Ja, ohne Scheiß. Ich lese diese Kommentare
alle. Du machst das toll.
Ich lese die Kommentare alle und ich freue mich wirklich, ja. Das ist jetzt ohne Scheiß, ich freue mich wirklich, wenn da Feedback kommt und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ich habe da coole Experimente gemacht, ich habe hier den Kodak sowieso, der ist seit 20 Jahren abgelaufen gewesen und schau mal, wie die Ergebnisse hier rausgekommen sind. Bitte macht das. Verlinkt eure Portfolios, wenn ihr sowas gemacht habt. Ich möchte das bitte sehen. Vielleicht dürfen wir es ja hier auch zeigen in der nächsten Folge. Wäre doch cool.
Zum Beispiel. Ich muss gerade an Holgi denken, mit dem ich kürzlich wieder eine neue Printfoto aufgenommen habe. Und ja. Da haben wir jetzt ja mittlerweile auch den visuellen Teil auch als Video. Ne? Nur
ach, den visuellen Stimme, also Teil nicht. Habt ihr als Video. Das ist gut.
Also der Teil, wo wir über Bilder reden quasi, ach so. Den zeigen wir dann auch auf YouTube und dann sieht man aber nur unsere Stimmen und irgendwie
ist halt dieses das YouTube. Das nicht besser.
Irgendwie hat dieses YouTube halt seine Dinge, die man halt so tut und sagt. Und ja. Holgi hat sich dann total totgelacht und meinte so, lasst uns ein Like da. Fand ich sehr schön. Also wer ja. den Lachkrampf des Holger da hören möchte, der muss dann in die nächste Windfoto mal reinhören.
Auf alle Fälle. Aber vorher unter diesem Video auf den Daumen hochklicken und die Glocke aktivieren.
Du meinst das hier, oder?
Das da, ganz genau. Warte,
hier. So, jetzt so aber. Jetzt kommen wir zur Fujifilm Rensha Kadia Bubiu N16.
Die wir beide unabhängig voneinander aufgestöbert haben in verschiedenen Blogs. Das fand ich sehr witzig vorhin in der Vorbesprechung. Mhm. Das war sehr kurios.
Ja, das fang ist doch eine
mal
Kamera,
an, erzähl mal die, was.
Ja, das ist eine Kamera, die kommt aus von Fuji. Das ist eine Fuji-Film. Mhm. Die ist nicht neu, sondern die ist von 1995 oder so. Also aus den 90ern. Und und da ist ein Video und das Video ist so dermaßen cool, dass wir beide es angeguckt haben und gesagt haben, ja, das muss in die Sendung.
Auf jeden
Und zwar
Fall.
Ist das eine Kamera, ich mache sie mal hier kurz auf den Bildschirm. Das ist eine Plastikkamera mit 16 Linsen.
Eine Point-and-Shoot mit 16 Objektiven, genau.
Nicht nur das, 16 Objektiven und 16 Verschlüssen.
Ja.
Ja.
Und
was macht die?
Die macht halt 16 Aufnahmen, wer hätte das gedacht, mit einer Auslösung, wenn man das möchte. Und es landen jeweils 8 Auslösungen auf einem 35mm Negativ. Das sind also sehr kleine Bilder. Ja. 4 Bilder nebeneinander in 2 Reihen und dann eben 2 Negative nebeneinander direkt belichtet. Und die Kamera ist insofern ganz witzig, als dass sie auch 2 Auslöser hat. Sie hat nämlich lustigerweise auf der linken Seite einen Auslöser, der Einzelbilder macht, so ganz klassisch Point-and-Shoot-mäßig halt. Dann kann man immer ein Bild machen, aber halt so ein kleines. Oder aber man drückt auf der rechten Seite den Auslöser und dann wird eine Serie von 16 Bildern geschossen. Wobei, auch wenn es aus den 90ern so eine Point-and-Shoot ist, sie hat trotzdem schon einen kleinen Computer eingebaut mit einem kleinen Display. Und da kann man einstellen, wie schnell diese Serie geschossen werden soll. Also sehr schnell oder langsam. Da gibt es so ein paar
Presets, genau. Ich glaube so zwei, drei Modi gibt es.
Dann gibt es da. Genau, dann gibt's noch so einen Timer-Modus, wo man dann quasi eine Timelapse mitmachen kann. Oder man kann eben durch Drücken des Auslösers alle 16 Bilder einzeln belichten. Da gibt es so verschiedene Modi, die man wählen kann. Und das ist natürlich witzig, weil ich kannte solche Kameras als Einwegkamera mit vier Objektiven, wo dann halt auf einem Bild vier Aufnahmen in der schnellen Serie drauf waren. Das war so für Hochzeiten und Partys war das immer der Kracher. Aber das Ding hier mit 16 habe ich noch nicht gesehen. Das ist also so simpel, wie es ist. Ich meine, da sind 16 Verschlüsse in dieser Kamera. Der Haken ist natürlich, dass die Belichtung und die Blende fix sind. Das heißt, alle diese 16 Objektive haben eine Blende von 9,5 und die Belichtungszeit ist immer eine 250stel Sekunde.
Ich fand den Markt, für den sie vermarktet haben, fand ich interessant, weil es ist natürlich, also er nennt sie eine GIF-Machine, weil das ist heute einfach, wenn du hier so kurze quasi Sequenzen schießen kannst, dann bietet sich das natürlich an, da GIFs draus zu machen, animierte, aber die war ursprünglich für Golfer vermarktet worden, die das dann quasi benutzen können, also Ding auf einem Stativ und dann Selbstauslöser und dann irgendwie ihren Golfswing irgendwie damit quasi festhalten können, um ihn dann zu analysieren. Das war eigentlich so der Anwendungszweck, aber das ist natürlich heute
auch alles so mit
jeder mit einem Video-iPhone in der Tasche mit Slow-Mo und was weiß ich allem, brauchst du halt nicht mehr.
Ist halt auf dieser Kamera so ein Golfer-Symbol abgebildet, also so eine Golferfigur im Schattenriss und auch in dem kleinen Computer-Display, in diesem LC-Display ist ein kleiner Golfer abgebildet und der Auslöser ist so ein bisschen strukturiert wie so ein Golfball. Das ist wirklich ganz, ganz witzig gemacht, das Ding. Aber die einzige Chance, sich halt an die Lichtverhältnisse anzupassen, ist halt eben ein Film mit entsprechendem ISO-Wert, also wenig Licht draußen, dann machst du halt einen 1600er oder einen 800er rein oder machst halt einen 200er rein, wenn du Sonne draußen hast. Solche Geschichten. Hier wird zum Beispiel gerade nachgefragt im Slack noch, ob der Film schnell genug transportiert wird für 16 Bilder. Nee, muss aber wie gesagt nicht, weil es sind ganz kleine Bilder, die gemacht werden und es sind halt immer 8 Belichtungen auf einem Negativ. Ne, 2x4 Bilder auf einem Negativ.
Genau, Christian hat recht, das ist eine Thumbnail-Kamera.
Ganz genau.
Das ist es. Diese Kamera ist gemacht, um Thumbnails zu machen.
Und ich nehme auch an, so wie der Film da eingelegt ist, dass selbst zwischen den beiden Achtergruppen der Film nicht transportiert wird, sondern der Film ist so weit aufgespannt, dass zwei Negative gleichzeitig belichtet werden können. Das heißt, diese beiden Negative werden in einer Reihe durchbelichtet und dann wird halt gleich zwei Bilder weiter transportiert. So funktioniert das Ganze. So wie früher bei diesen Panoramakameras, die gab es ja früher auch, wo man auch zwei Negative auf einmal belichtet hat und dann wurden gleich zwei Bilder weiter transportiert. Das ist spannend. Und das alleine wäre ja noch nicht spannend genug, wenn hier ich habe es notiert, wer hat es denn gemacht? Hier Taylor Noel hat das Ganze vorgestellt in dem Video. Und der hat eben diese Einzelaufnahmen dann gescannt, sprich abfotografiert. Ja, da zeigt er also, wie er das mit der Digitalkamera abfotografiert, hat das Ganze in Lightroom importiert, dann eben in ein Positiv gewandelt, hat dann die Einzelbilder alle einzeln ausgeschnitten, diese Einzelbilder wieder exportiert und dann eben in eine Videosoftware gegeben, um die Bilder dort und auf dem Zeitstrahl übereinander zu legen und das Ganze zu
alignen. Auch noch zu alignen, weil die nämlich alle so ein bisschen in eine Richtung zeigen, diese
Einzelnen. Ganz genau. Er gibt in dem Video dann eben auch Tipps, was man damit machen kann. Also du kannst, wenn du jetzt eine Person, während sie gelaufen ist oder Fahrrad gefahren ist, wenn du Mitzieher gemacht hast, dann hast du zwei Möglichkeiten, das Ganze in der Videosoftware dann zu präsentieren. Du kannst halt entweder die Person ausrichten, sodass sich quasi visuell der Hintergrund hinter der Person verschiebt, aber die Person eben im Zentrum bleibt. Oder aber du richtest das Ganze an dem Hintergrund aus, sodass die Person sich vor dem Hintergrund verschiebt. Und das ist dann eben ganz witziger Effekt, weil das dann so ist, als ob du immer an die richtige Stelle neue Bilder übereinander auf den Tisch legst. Und damit quasi den Hintergrund zeichnest, während sich eine Person davor bewegt, die quasi die Welt erschafft, wenn du so willst. Ist ein ganz witziger Effekt, muss man sich mal angucken in dem Video. Fand ich sehr schön. Was ich aber auch schön fand vor dem Hintergrund des Analogthemas, und Chris, da kannst du bestimmt noch ein bisschen mehr dazu erklären. Er hat nämlich auch gesagt, wie man jetzt umgehen kann mit diesem Problem der unterschiedlichen Lichtstärke. Weil er sagt, ja klar, die Belichtung ist fix, da kann man nichts dran machen. Ich kann aber auch nur einen ISO-Film einlegen und dann habe ich mich dafür entschieden. Und wenn ich jetzt aber morgens im Dämmerlicht anfange und dann mittags zur Sonne noch was mache und dann abends ist wieder dunkel und ich mache eine Aufnahme, dann habe ich ja 3 verschiedene Belichtungen auf diesem Film. Und wenn ich das jetzt mit einer Standardentwicklung mache, dann habe ich unterbelichtete, normale und wieder unterbelichtete. Oder ich habe normale und überbelichtete Bilder. Und dann sagt er, seine Lösung dafür lautet Standentwicklung. Und er spricht davon, dass man mit Rodinal oder Kodak HC110 Entwickler arbeitet und dass man sehr wenig Entwickler in viel Wasser tut und den Film dann 1 Stunde oder 2 Stunden lang ruhen lässt in dieser Suppe, also Standentwicklung macht. Und er sagt, das führt dazu, dass die Entwicklung sich aneinander angleichen und dass dann alles gleich gut belichtet ist. Das kannst du bestimmt noch mal erklären.
Also er redet von Schwarz-Weiß-Filmen.
Schwarz-Weiß,
mit Farbfilmen,
genau.
Mit Farbnegativfilmen hast du sehr, sehr viel Spielraum. Da kannst du ruhig mal ein bisschen mit heller, mit mehr oder weniger Licht arbeiten. Da hast du so nach oben, unten, je nach Film tatsächlich richtig viel Spielraum. Also mehrere Blendenstufen. Das ist also weniger das Problem. Aber wenn du mit Schwarz-Weiß arbeitest, ja, dann hast du das Problem, dass du auf einem Film möglicherweise tatsächlich unterschiedliche Belichtungen hast, weil du kannst da nichts einstellen bei der Kamera. Und diese Standentwicklung haben wir ja schon mal besprochen, aber im Prinzip funktioniert sie so, sehr vereinfacht gesagt, dass sie quasi den, also du tust den Film da rein, es ist tatsächlich wenig Entwickler in die normale Wassermenge, also das ist die sparsamste Entwicklung, die du machen kannst. Und dann stellst du den Film da rein, bewegst ihn noch ein bisschen, so eine Minute lang ungefähr, und dann stellst du das Ding in die Ecke und lässt es einfach mal 1 Stunde lang stehen. Mhm. Und wenn du dann willst, kannst du es nochmal kurz bewegen, nochmal 1 Stunde stehen lassen. Und was da passiert ist, dass die Entwicklung, die ist extrem ausgleichend, weil sie im Prinzip erstmal die stark belichteten Ecken, also da, wo viel Licht drauf gefallen ist, wonach auf dem Negativ auch viel silber-schwarz geworden ist, quasi erstmal ausentwickelt.
Ja.
Und dann da, weil sich nichts bewegt, quasi dann auch zum Stehen kommt, die Entwicklung. Aber da, wo es dunkel ist im Bild, wo die Schatten sind, da wird noch so, da wird noch was rausgekitzelt über die
Zeit. Also da arbeitet es dann länger quasi, okay?
Im Prinzip ja. Und du hast letztendlich dadurch relativ, also wir haben schon Filme mit, was weiß ich, 3 Blenden unterschiedlicher Belichtung in die gleiche Suppe geworfen, oder auch mal, wenn wir einen Film finden in einer alten Kamera oder jemand kommt, wir hatten es auf dem Klostergeister-Workshop schon, dass, ich glaube, der Marc war es, der kam mit einer Rolleiflex an, mit einer alten, und sagt, ja, da ist noch ein Film drin, der ist irgendwie 10 Jahre alt oder älter.
Da weiß
keine
natürlich
Ahnung,
gar nichts,
was da davon drauf ist, ja. Und so. Auch keine Ahnung, was das für ein Film ist. Das ist ein Rollfilm, da steht jetzt nicht irgendwie drauf, welches Fabrikat das ist und welche ISO das Ding hat. Dann wirfst du das in die Standentwicklung und da kommt dann schon mal was Ordentliches bei raus. Und so macht man das da. Okay. Bei Farbe ginge das nicht, aber bei Schwarz-Weiß ist das ein probates Mittel, um aus den Filmen noch was rauszukitzeln, ja.
Ja, cool.
Und du kriegst auch fast kein Korn. Also die standentwickelten Filme, die sind echt glatt wie ein Kind.
Das sagt er auch, dass man das Korn wohl da unter Kontrolle halten kann mit der Technik.
Du siehst fast kein Korn. Es ist auch keine Schärfeentwicklung, ne? Du hast nachher auch, es ist alles ein bisschen weicher, aber
dafür hast du ja Lightroom.
Nicht. Genau, schärfen. Tja.
Ja,
also ist auf jeden Fall cool, dass das komplette Video von dieser Kamera, ich mag ja so alte Kameras, und diese, die ist mir tatsächlich noch nie untergekommen, und deshalb packen wir das mal in die Shownotes mit entsprechenden Links zum Video, könnt ihr es euch nochmal angucken.
Moni sagt gerade noch im Slack, dass es wenig Korn oder kein Korn gibt, gilt für Rodinal. So für den Entwickler.
Ja.
Sehr schön.
Und funktioniert.
Schärfe gibt es beim Inder,
sagt Frank.
Ja. Ja. Wenn wir hier mal ein Takeaway Inder hätten, ich würde mich ja so freuen. Wenn du Inder hast, wenn du ein indisches Restaurant hast mit Takeaway im Bereich Göttingen, Nordheim, Einbeck, dann zeig mir doch mal deine Webseite. Melde dich bei info@happyshooting.de. Vielen Dank. Ein dankbarer Homeoffice-Arbeiter. der ab und zu auch mal was Indisches essen möchte.
Genau, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Wir bleiben noch so halb beim Analogen, und zwar erinnerst du dich an Vanta Black?
Ja, natürlich. Wer nicht?
Das war diese Farbe, um die es auch sehr viel Furore gab, dieses schwärzeste Schwarz der Welt und das irgendwie, was weiß ich, wie viel 99,99%
quasi des Lichtes schluckt. Zurück, ja.
Ja, und das, da gab es ja noch so
mit Nanoröhrchen.
Streitigkeiten.
Und dann gibt es noch einen Typen, der hat das Black is Black oder sowas gemacht, was dann deutlich günstiger ist und auch an Normalmenschen, weil auch ungiftig zu verkaufen war, was halt nicht ganz so gut, aber immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr schwarz ist.
Und dann gab es den, der das Ganze mit Pink noch irgendwie gemacht hat.
War das nicht sogar das derselbe? Ich glaube, das war derselbe.
Ich kann sein. Wissenschaftler an der Purdue University haben jetzt das weißeste Weiß gemacht. Eine Farbe, die reflektiert. Normalerweise hast du bei weißer Farbe irgendwie so 80-90% Reflektivität. Also 80-90% des Lichtes, was darauf fällt,
wird auch wieder
reflektiert. Ja, dann haben sie irgendwann, sind sie mal bei 95% gelandet und jetzt haben sie 98,1% Reflektivität hinbekommen. Und das habe ich mir so angeguckt. Ich meine, das Bild, was sie da jetzt zeigen mit dem Wissenschaftler, das ist natürlich, das kann natürlich jetzt die Kamera gar nicht abbilden. Aber, das ist
halt eine Tafel mit einem weißen Quadrat da drin, nicht wahr?
Genau, aber das ist halt weißer als alles andere. Ja. Aber was interessant ist, was ich total interessant finde.
Ich möchte kurz einen Einwurf von Christian etwas umformulieren, der fragt, ob die Wissenschaftler mit Persil gewaschen haben. Das könnte tatsächlich sein, weil Persil ist ja weißer als weiß. Also, wenn man.
Ja, weißt du warum? Weißt du warum? Weil es ist ja tatsächlich so. Weißt du warum Waschmittel manchmal weißer als weiß sind?
Naja, die geben weil doch da, noch Stoffe dazu. Das sind doch eigentlich Blaumacher. Ja,
weil da sogenannte Weißmacher also drin sind. Also
Weißmacher, ja. Eigentlich Blaumacher.
Ja, also zum einen sind das eigentlich leichte Blaumacher und das wirkt dann weißer. Das andere ist aber auch, da sind Stoffe drin, diese Weißmacher, die, wenn UV-Licht draufkommen, auch leuchten. Ja. Also die quasi, wenn sie Sonnenlicht sehen, dann auch anfangen, noch mehr Helligkeit abzugeben.
Sind quasi selbstleuchtend. Gibt es eigentlich auch Waschmittel, was Glow in the Dark da draußen? Ich verschweife ab, mach es mal weiter.
Geh weg. Was die da reintun, diese Wissenschaftler, ist Bariumsulfat. Und das Bariumsulfat ist, ja, ist halt ein chemischer Stoff, der in extrem viel Licht wieder zurückwirft.
Ich weiß, wo sie
Und das ist ein ganz alter Bekannter. Das ist ein ganz alter Bekannter aus dem Fotoumfeld. Und zwar ist das auch das, der Stoff, der in Baryt-Papier drin ist. Mhm. Und wer jetzt mal fotografiert hat und schon mal so ein Baryt-Foto gesehen hat, der Grund, warum diese Baryt-Bilder so unglaublich beeindruckend sind, ist, dass die einen unglaublichen Kontrast aufweisen. Man hat das früher ja so gemacht, dass man Baryt-Papiere also analog belichtet hat und dann hat man sie gepresst in einer Baryt-Presse und damit hat man denen eine hochglänzende Oberfläche verpasst. Also die Seite, die man sich anschaut, ist hochglänzend. Dadurch wirken die Schwarztöne extrem schwarz. Dieses Silber, was da schwarz drauf ist. Mhm. Und das Baryt-Papier, was dann den weißen Teil anmacht, ist sehr hell. Das heißt, diese Baryt-Fotos, die haben einfach einen unglaublichen Kontrastumfang. Das kriegt man heute noch so ein bisschen mit den Tintenstrahldruckern hin, also die auch auf ein Baryt-haltiges Papier drucken können. Und da funktioniert das auch einigermaßen. Aber so ein richtig toll ausbelichtetes Film, was also Bild, was quasi von einem Schwarz-Weiß-Film auf ein Baryt-Papier ausbelichtet ist mit der entsprechenden Einstellung, hat einfach einen Kontrastumfang, der ist zum Niederknien. Das springt einen quasi an. Ja, und was haben sie gemacht? Sie haben eben genau dieses Bariumsulfid, was in dem Baryt-Papier drin ist, für diese Farbe verwendet. Das heißt, es ist quasi eng verwandt mit der Fotografie. Ist doch cool, oder?
Das finde ich schön. Und man darf es nicht verwechseln mit den Baryon-Partikeln, von denen die Star Trek, die USS Enterprise 1701D regelmäßig gereinigt wird, wie wahrscheinlich auch andere Raumschiffe. Aber bei dem haben wir es gesehen, wo Picard dann ganz zum Schluss noch im 10 vorne sich gerade noch rettet, bevor der Reinigungsstrahl ihn erreicht. Eine sehr interessante Folge übrigens, in der auch blöderweise erklärt wird, dass jeder Reiter, der was auf sich hält, einen eigenen Sattel hat, was Quatsch ist, weil der Sattel zum Pferd passen muss. Das ist aber eine Geschichte, die soll an einer anderen Stelle weiter erzählt werden.
Boris, das darfst du heute gar nicht alles erzählen. Heute ist May the 4th, ne? Du als darfst ja keine Trekkie-Sachen erzählen.
Anderes Franchise.
Das geht, nein, das darfst du nicht.
Ich rede ja von Wissenschaft und nicht von Fantasy. Ach, das ist ein großer Unterschied. Oh, jetzt. Hate-Mail bitte an Dev 0.
Hate-Mail an Dev 0, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über helle Papiere und außerdem freuen wir uns auch über das hier.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und wenn ihr 5% auf jede Bestellung wollt, dann verwendet unseren Gutschein Happy Shooting 2021, weil, ja, weil klasse. Wir haben wieder ein Produkt vorzustellen und das ist die SMDV Softbox. Ja, du hast sie nicht da, aber du kennst aber SMDV-Produkte.
Ja, ja, ich kenne die Softbox.
Du kennst auch die Mechanismen und so.
Ja, ja, grundsätzlich kenne ich sie, nur genau das Modell nicht. Ich muss euch also ein bisschen das auch erzählen, was mich selbst interessiert. Und ich hoffe, ich bekomme noch ein Modell zum Testen, um es nachzuliefern. Sie sei an dieser Stelle aber trotzdem empfohlen. Ich finde sie nämlich sehr, sehr spannend. Es ist eine Softbox für Aufsteckblitzer, also was sehr kompakt ist für unterwegs, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne benutze. Also mit einer Softbox hat man einfach mehr Kontrolle über das Licht als mit einem Schirm, weil nicht so viel Streuverluste da sind in alle Ecken. Sowas ist sehr, sehr praktisch. Und Softboxen sind eben früher sehr aufwendig aufzubauen gewesen, mit Stäbchen reinstecken und spannen und alles. Und heutzutage gibt es diese Faltmechanismen, die wie ein Schirm funktionieren. Das heißt, diese Softbox.
Das ist jetzt hier für eine Speed, für Speedlights.
Für Speedlights, Blitze, genau, die Aufsteckblitze.
Nicht für Studio, ne?
Nee, für Aufsteckblitze. Also es muss jetzt kein Speedlight sein, die heißt ja nicht alle Speedlight, aber Aufsteckblitze halt. Das ist halt so ein Spannmechanismus, das heißt, man kriegt es relativ platzsparend zusammengefaltet, das Ganze, in diesem Fall sogar flach zusammengefaltet, was ich jetzt so auch noch nicht gesehen habe. Ich kenne das nur, dass es halt wie eine schmale Röhre zusammengefaltet wird. Hier geht es tatsächlich flach, das heißt, das verspricht schon mal einen sehr guten Transport. Da wäre ich sehr neugierig drauf, zum Beispiel auf den Trolley drauflegen, ne? Also auf den Fotogramm oben drauflegen. Das könnte ich mir sehr praktisch vorstellen. Und was an diesem SMDV, an dieser Speedbox Flip heißt sie, Flip 20 und Flip 24, was hier auch noch besonders ist, dass hinten, also da, wo der Blitz reingeschoben wird in diese Softbox, dass da ein bajonettartiger Verschluss dran ist. Und das Gegenstück zu diesem Bajonett kann man eben auf diesen Aufsteckblitz vorne auf den Reflektor draufschieben. Das heißt, da ist eine rechteckige Öffnung, wo eben dieser Blitz reingeschoben wird und dann ist eben außenrum ein rundes Stück Kunststoff. Und dieses runde Stück Kunststoff kann man jetzt eben direkt in diese Softbox hinein klippen, drehen, reinstecken. Das ist halt so ein automatischer Verschluss, so sehe ich das hier auf den Bildern. Also quasi reinstecken und sitzt. Oder eben entriegeln und wieder rausziehen. Davon verspreche ich mir zum einen, dass man es schnell und einfach aufbauen kann und auch sicher aufbauen kann, ohne dass ich jetzt noch eine eigene Klemme brauche, die ich dann in der Höhe und im Abstand justieren muss, wo ich den Blitz irgendwie umständlich draufschrauben muss. Sondern ich stecke den Blitz einfach in diese Bajonetthalterung, klippe das Ganze an die Softbox und bin fertig. Also man hat diesen typischen L-Winkel nicht mehr hinten dran. Das verspricht also einen schnelleren und einfacheren Aufbau und weniger Lichtverluste, weil der Ring eben komplett abschließt und damit auch eben auch kein bisschen Licht mehr nach hinten rausstreut. Das finde ich auch sehr spannend. Und dann ist dieses ganze Konstrukt, also dieses Bajonett wiederum, was eben an dieser Softbox dranhängt, das ist wiederum gekoppelt mit einem Einwegeneiger, der so ein bisschen wie so ein Actiongriff funktioniert. Das heißt, der ist arretiert. Dann steht der Winkel. Man kann ihn jetzt mit einer Hand einfach anpacken und dann quasi entriegeln und nach vorne oder nach hinten neigen, loslassen und er ist wieder verriegelt. Und das stelle ich mir auch extrem praktisch vor. Also ich würde das Ding wirklich sehr, sehr gerne hier mal firsthand ausprobieren. Noch lieber natürlich mal bei einem Shooting dabei haben, 2 Stück davon am besten. Shooting werden jetzt so schnell nicht stattfinden mit Blitzlichtern. Das hat einfach mit Covid-19 noch zu tun. Aber aufbauen und testen würde ich das total gerne. Sollte da also noch ein Testexemplar zu mir kommen, geplant ist es, dann reiche ich da gerne nochmal Erfahrungen nach. Ansonsten muss ich sagen, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Gibt es in zwei Größen. Einmal den Flip 20, der hat 50 cm Durchmesser, wenn er aufgespannt ist. Und das Flip 24 hat 60 cm Durchmesser. Finde ich beides sehr, sehr, sehr spannend. Also tolles Ding. Schaut euch das mal an. Wenn euch sowas interessiert oder anderes Zubehör im Bereich Fotografie, dann schaut mal auf enjoyyourcamera.com. Und für jeden Einkauf könnt ihr unseren einmaligen und exklusiven, kein Scheiß, Gutscheincode benutzen. Happy Shooting 2021 spart ihr 5%. Das gibt's exklusiv hier bei Happy Shooting. Happy Shooting 2021 ist der Gutscheincode für 5% bei enjoyyourcamera.com. Und wir sagen danke für den tollen Support und dass ich von dieser Softbox erfahren durfte. Das könnte meine nächste werden.
Alles klar, dann herzlichen Dank. So, Dele, wir haben Fragen bekommen und die beantworten wir jetzt hier auch gerne, soweit wir es können. Da wäre zum Beispiel der Matthias, HS Fragen, Hashtag HS Fragen im, ist das HS Fragen? HS Frage? Egal. Ich schon wieder habe gerade damit angefangen, für Raw for You ein Bild aus einer Q2 zu bearbeiten.
Leica.
Dabei bin ich auf etwas gestoßen, das mich ziemlich ratlos zurücklässt. Ein in DxO3 entwickeltes DNG hat 8802x5584. Dasselbe DNG in Lightroom in der neuesten Version hat aber nur 8368x5584. Das ist also etwas weniger breit. Ne? Hat weniger Pixel in der Breite. Höhe ist gleich. Ungefähr 440 Pixel sind doch eine ganze Menge Holz. Wo kommen die her? Und um gleich eventuellen Fragen vorzubeugen, Zuschneiden, Objektivkorrektur oder ähnliche Funktionen habe ich extra ausgeschaltet.
War auch mein erster Verdacht.
Warum wirft Lightroom Pixel weg?
Nicht nur Lightroom.
Nicht nur Lightroom?
Nee, also ich runde jetzt mal ganz grob. Ja. Also die 8300 Pixel Breite sind eigentlich das, was du siehst. Das ist das auch, was auf den Produktseiten angegeben ist als Bildgröße. Und das ist im Zusammenhang mit der Höhe das 3:2 Format. Das ist also das, was zu erwarten ist. Überraschend ist also eher, dass bei DxO 8800 Pixel zu sehen sind. Das ist verwunderlich.
Wo haben die her?
Und das war tatsächlich interessant zu verfolgen, weil im Slack ging natürlich gleich die Detektivarbeit los und natürlich war auch ein eingestellter Crop erstmal der erste Verdacht, aber dem ist halt nicht so. Und ich glaube, der Alex war es, der hat es mal in Capture One ausprobiert und sieht da ein ähnliches Verhalten. Und zwar ist es so, dass du in Capture One in den kleinen Vorschaubildern immer das ganze Bild siehst und wenn irgendein Crop angewendet wurde, das kenne ich von der Olympus zum Beispiel, wenn ich da jetzt 3:2 in der Olympus eingestellt habe, dann ist das ein Crop. Dann sieht man in Capture One eben das ganze Bild im 4:3 Format bei mir und dann eben abgedunkelt das Ganze und nur den Ausschnitt, der wirklich gültig ist, der so in diesem Bild vorhanden ist, der ist dann hell. So, also man sieht den Crop und das ganze Bild, was mich in Capture One immer tierisch nervt, aber so ist es halt. Und der Alex hat das jetzt ausprobiert, also ich glaube, es war der Alex, und hat dieses Bild da von der Q2 auch mal reingeladen und siehe da, man sieht tatsächlich ein etwas größeres Bild. Und dann so, als ob ein Crop angewandt ist auf das 3:2 Format. Das heißt, die Idee, dass da ein Crop angewandt ist, ist gar nicht so falsch. Es ist nur kein benutzerdefinierter Crop, sondern etwas, was, ich sag mal, in Hardware gegossen, in Firmware gegossen ist. Offensichtlich ist der Sensor brutto größer. Das heißt, der ist ein bisschen breiter als das 3:2 Format, gibt aber im RAW-Format quasi den 3:2 Crop aus der Mitte vor. Für die Entwickler und als JPEG wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Und wenn du jetzt einen Entwickler wie DxO oder Capture One hast, der sich da vielleicht drüber hinwegsetzt, dann siehst du mehr. Und das finde ich total faszinierend. Bei Lightroom könnte man jetzt noch ausprobieren, dass man dieses Bild mal aufruft und sagt, Bearbeitung zurücksetzen, also Reset, ne? Settings Reset oder sowas, ob dann auch mehr rauskommt. Das wäre bei einem Crop, den man bewusst in der Kamera eingestellt hat. So, das, also bei mir habe ich dann plötzlich das 4:3 Format dann zum Beispiel. Ob der Trick hier auch funktioniert? Vielleicht aber auch nicht, weil das so ein hart vorgegebener Spezialsensor Sensor-Limit-Crop ist, den andere Bearbeitungen einfach mal so hinnehmen und den Rest einfach weglassen. Das ist also ich habe das doch nicht gesehen und das tritt wohl auch bei anderen Kameras bisher nicht auf. Also zumindest das, was hier so im Slack durchgetestet wurde von Nikon-Kameras und ähnlichen. Das ist faszinierend. Also Leica hat mit der Q2 offensichtlich einen etwas breiteren Sensor und verschweigt das einfach mal. Jetzt wäre es natürlich spannend zu erfahren, mal so weltweit eine Umfrage zu machen unter Q2-Fotografen, ob das in jeder Kamera so ist oder ob es nur manche Chargen gibt, wo der Sensor irgendwie ein bisschen breiter gewesen, schlecht abgeschnitten oder so.
Genau, darf es ein bisschen mehr sein. In der Sensorfabrik war dann irgendwie der, nicht so, der Cutter nicht so ausgerichtet, der den Waver klein schneidet oder so. Ja, nee.
Darf sonst noch was sein? Ja, dann hätte ich gerne noch 3 von den Sensoren. 3:2 Format? Ja, 3:2. Fuck. Oh, darf es ein bisschen mehr sein? Ja, mach mal rein in die Tüte hier. Kein Problem. Zack. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und nicht anders wird das gelaufen sein. Matthias, danke. Das ist ein cooler Einblick gewesen. Probiert mal bei euch zu Hause aus. Nicht wahr?
Müsst aber DXO 3 haben dafür. Ne?
DXO oder Capture One oder reicht gerne Bilder ein bei Raw for You auf Happy Shooting im Slack, ne? happyshooting.de/live. Da kommt ihr zu einer Einladungsadresse für den Slack. Und wenn ihr bei Raw for You mitmacht, dann testen wir das natürlich gerne auch mit deinen Raw-Dateien mal aus.
Genau. Der Christian hat noch eine Frage. Ihr habt ja mal erwähnt, dass eure Kameras semi-permanent am Rechner hängen. Wie habt ihr sie dort befestigt? Hintergrund ist, dass ich ein wenig älteres Equipment aus dem Keller geholt habe, weil eine Webcam kaputt gegangen ist und über deren Mikrofon ich auch immer meine Homeoffice-Telefonie lief. Das Mikrofon hängt dabei an einem Arm, der, glaube ich, früher mal für Schreibtischlampen konstruiert wurde. Sprich, etwas Schwereres würde ich da nicht ranhängen. Also zum Beispiel eine Sony A7 III mit kleiner Festbrennweite. Die Kamera ist derzeit auf einem kleinen Tischstativ befestigt. Das führt aber dazu, dass ich ein nettes Doppelkinn habe. Am liebsten, weil sie von unten guckt. Ne? Mhm. Das ist auch bei Laptops immer so doof, so dieses in die Nasenlöcher reingucken. Ja, ne? Ja. Am liebsten wäre mir etwas Flexibles, das ich über den Monitor schwenken kann oder auch zwischen die beiden Monitore, wenn ich diese etwas auseinanderschwenke. Habt ihr da Empfehlungen? Die Monitore sind an Monitorarmen befestigt. Gegebenenfalls kann man sich auch an dessen Stamm dran klemmen.
Ja, da gibt es ja so einen zentralen Flock,
also
Stamm, was
auch immer. Ich kann jetzt mal kurz erzählen, was ich hier habe, wobei hier mein System ist eh völlig gaga, aber im Prinzip steht hinterm Rechner, das ist ein iMac, der hier steht, der hat also braucht nicht viel Platz nach hinten, und hinter dem Rechner steht ein Stativ auf dem Schreibtisch und da ist oben die Kamera drauf und die guckt ganz knapp oben über den Rechner. Mhm. Ich habe jetzt hier noch diese komische Spiegelkonstruktion, aber im Prinzip ist es das. Das ist aber nicht flexibel. Ja, hast du es flexibler?
Nicht ganz so flexibel, wie er es gerne hätte. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe von Nine Solution eine Klemme gebaut. Die hängt hier bei mir, also mein Schreibtisch hat nochmal so eine zweite Ebene, so ein zweites Regalfach quasi. Da hängt diese Nine Solution Klemme drin. Und da hängt ein Arm mit 2 Kugelköpfen dran. Also du hast quasi 2 Kugelköpfe und dazwischen ist eine Stange, sodass du den Winkel von dieser Stange verstellen kannst. Und oben hängt dann nochmal ein Kugelkopf drauf mit der Kamera. Und das Ganze habe ich eben einmal so ausgerichtet, dass dieser Winkel passt. Und der ist jetzt eben fix eingestellt. Ich könnte jetzt aber
das ist so ein Magic Arm.
Ja, Prinzip, genau.
So heißen die Dinger.
Ich kann jetzt eine Klemme hier lösen und dann sind alle Achsen frei und ich kann das Ganze verschieben. Ähnliches System.
Mein Foto Magic Arm bis 2 Kilo.
Ja, sowas gibt's da. Genau, das ist das Prinzip quasi. Und etwas einfacher habe ich das hier mit dem Licht. Ich habe ja hier ein relativ großes, weiß nicht wie viel Zentimeter, das sind ein relativ großes LED-Licht, ein Panel. Das hängt auch mit einer Nine-Solution-Klemme hier an dem Regal dran. Und dann ist da einfach nur eine dünne Stativstange, auch von Nine-Solution, die hochgeht. Und obendran ist halt dieses Spigott und da hängt die Lampe drauf. Man kann das Ganze jetzt natürlich flexibel gestalten, weil es gibt natürlich auch flexible Arme, die Last tragen können. Da würde ich mal so in Richtung Weser-Mount und Ähnlichem gucken, wo man dann entsprechend in die Gewindelöcher natürlich auch Spigots reinsetzen kann und dann eben da irgendwelche Kugelköpfe oder Ähnliches draufsetzen kann. In der Richtung kann man sich mal umschauen. Und Es gab diese Frage schon mal und einen relativ langen Thread bei uns im Slack, den könnten wir mal verlinken, nämlich von Frank. Der beschreibt dann nämlich auch mit einzelnen Links, was er sich dann geholt hat. Das kann ich jetzt hier nicht alles im Detail wiedergeben, aber ich glaube, ein Weser-Mount war da auch mit im Spiel, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche und auch sehr flexible, die man halt so einfach mal wegschwenken und wieder rüberholen kann und sowas.
Ist das vielleicht, gibt es vielleicht auch so Mikrofonarme, die man dafür missbrauchen könnte? Weil,
ja, das Problem
wenn ich mir vorstelle, der hier, wenn man da ordentlich, ja, das ist so ein dickes Neumann-Mikrofon, so ein U47 oder sowas, das gibt ja auch ordentlich was.
Also die Mikrofonarme, die ich kenne, die halten nicht so viel Gewicht jetzt wie eine Vollformatkamera mit einem fetten Objektiv oder sowas. Das wird nicht passen.
Muss man da halt noch ein paar Federn extra dran.
Aber die Monitorhalterungen zum Beispiel, die halten halt wirklich eine Menge aus und lassen sich dann auch fixieren und ja, wäre ein Blick wert. Wenn du noch einen tollen Tipp hast für eine
bewegliche
Kamerahalterung für den Christian, dann lass es uns wissen, entweder im Slack, das findest du im HS-Fragen-Kanal, da wirst du diese Frage finden, oder du kommst einfach in die Sofa-Ecke und schreibst das rein oder unter Gas. Komm einfach rein, wir lotsen dich dann schon an die richtige Stelle. Oder schreib einen Kommentar auf happyshooting.de zur Folge 710, kannst du direkt an den Christian richten und einen Tipp geben, wie du das bei dir zu Hause gelöst hast.
Genau.
Ich bin nämlich tatsächlich sicher, dass es da sehr viele Lösungen gibt, auf die man gar nicht so kommt, weil da nicht draufsteht Kamerahalter. Ja, so wie Anglertaschen sehr praktisch sein können, wenn du Blitzequipment transportieren willst, weil sie einfach schön lang sind und da Stative reinpassen und so Zeug.
Ja, also artfremd wildern ist eh immer toll.
Immer gut. Vor allen Dingen, wenn du dich mit diesem Thema, wo du drinne wilderst, überhaupt nicht auskennst, in so ein Geschäft hineingehst. Und dann ja, versuchst das auszudrücken, was du suchst.
Du, was völlig Artfremdes ist mir ja mal passiert, da war ich auf den Lofoten und habe arktische Stiefel gebraucht für eine Reise nach Svalbard.
Ja.
Also Arktisstiefel. Und die sind halt irgendwie, da gehst du so zum Outdoor-Ausstatter deiner Wahl und lässt ungefähr so einen linken Arm und eine halbe Niere dafür liegen. Und ich bin dann, dort hatten wir Zeit und ich bin in diesen Seeleute-Bedarfladen gegangen.
Ah, sehr gut.
Wo also dann Leute reingehen, die irgendwie auf Schiffen arbeiten und so. Und hab dann gesagt, was ist denn hier mit Stiefeln und so weiter? Ihr kennt euch doch hier aus, ihr seid doch hier quasi schon in der Arktis. Und dann meinte der, ja, guck mal hinten die Wand und so, gucken wir mal. Und da meinte, ich empfehle dir mal die hier. Und zeigt mir halt ein paar, das sind Gummistiefel im Prinzip, die aber aus einem ganz interessanten Schaum sind. Also nicht so wie Gummistiefel, so ein hartes Gummi, sondern so ein flexibler Schaum. Die haben quasi nichts gewogen. Die sind schweinegünstig gewesen. Sagt, das sind die Seemänner, die draußen im kalten Winter hier draußen auf See sind und irgendwie den Kabeljau fangen. Die tragen das. Ich habe mir die anprobiert. Dachte, ja, für den Preis, was kann man, was gekostet haben.
Kannst du nichts falsch machen.
Für den Preis nehme ich mit. Die haben auch nichts, die wiegen auch nichts. Und ich habe seither kein anderes Paar mehr wirklich Stiefel für richtig kalte Winter, weil es ist total kuschelig, es ist bequem.
Das ist ein super Tipp.
Es wiegt nichts, es passt irgendwie, du kannst einen Koffer tun und das macht den Koffer nicht schwer und so. Das ist total geil. Also artfremd wildern finde ich wichtig.
Ja, sehr gut. Haben wir Termine?
Ja. An dieser Stelle wären jetzt die Termine da, die sind aber nicht da, weil es gibt keine neuen Termine, aber vielleicht schreibt ihr uns ja welche rein auf happyshooting.de/Termin. Kalender. Ansonsten gibt es noch eine neue Aufgabe. Du hast im Vorfeld wieder im Slack gefragt.
Ich habe wieder drei Begriffe zur Auswahl gestellt und im Slack war die Entscheidung dann doch recht eindeutig und fiel auf das Thema verrückt. Ist ja auch schön mehrdeutig. Ich gebe jetzt mal nicht vor, wie das Ganze zu interpretieren ist, sondern freue mich auf deine Interpretation zu dem Thema verrückt. Wie kannst du das machen? Du gehst raus, machst ein neues Foto. Und zwar im Zeitraum vom 6.5. bis zum 20.5. Also vom 6. Mai bis zum 20. Mai 2021 gehst du los, machst neue Bilder zum Thema verrückt. Eins davon wählst du aus. Ein Bild zum Thema verrückt wählst du aus. Gehst auf Flickr, lädst es dort hoch, stellst es in die Happy Shooting Gruppe und vergibst den Tag, ganz wichtig, nicht den Titel oder kannst du nennen, wie du willst, den Tag HS Verrückt mit U Umlaut, also UE. HS Verrückt. Ist so richtig, ne? Nicht U Umlaut, UE. HS Verrückt ist die HS Verrückt Aufgabe. Steht auch alles nochmal auf happyshooting.de/Aufgaben zum Nachlesen und dann werden wir dann in der Woche nach dem 20.05., wenn alles gut läuft, etwas Spannendes verlosen.
Ja.
So schaut das
Dankeschön.
Aus.
Dankeschön. Dankeschön fürs Mitmachen. Wir haben, ja, wir sind eigentlich jetzt am Ende. Ne? Sagen nochmal allen schön Danke. Ich habe noch ein Ding, das ist so ein...
Du musst erstmal Danke sagen, damit ich Zeit habe, die Kapitelmarke vorzubereiten.
Danke, danke, danke für alles und überhaupt, ihr seid super. Nee, es geht um ein One More Thing, das mit Fotografie wenig zu tun hat, wobei es bedient sich natürlich derselben, beziehungsweise des Videos und das ist ein... Entweder habe ich es ja schon mal erzählt oder ich habe es irgendwann rumposaunt, als es schon mal vor einem Jahr kam. Es ist ein Videotipp einer Dokumentation über die Nachkriegsfernsehunterhaltung. Weil ich sage mal so, Medien prägen natürlich uns und beeinflussen uns, setzen Akzente, prägen auch Sehgewohnheiten. Ja, also insofern ist vielleicht doch ein bisschen relevant.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Und ich sag mal so, unsere Altersgruppe, ich würde mal sagen, so im weitesten Sinne, ne, so Jahrgang.
Jetzt sei ganz 60, vorsichtig.
Ja, so Jahrgang 1960 bis 1975, irgendwo so um den Dreh rum. Die haben vielleicht diese Doku schon mal oder vielleicht schon was von gehört. Wenn nicht, dann müsst ihr euch die angucken. Coolen Kampfschuhe heißt das Ding.
Coolen Kampfschuhe.
Ist aktuell in der Mediathek. Allerdings ganz schnell, da geht es ums Nachkriegsfernsehen, da geht es um. Es wirft ein sehr neues Licht auf das Unterhaltungsfernsehen der Nachkriegszeit. Das ist total lohnenswert und wir packen mal zwei Links in die Shownotes, weil das Ding ist nämlich nur noch, wenn die Sendung rauskommt, nur noch heute, also am 6.5. quasi bis um 23.45 Uhr in der Mediathek. Also wer das heute hört, entweder geht mal schnell heute noch gucken. Die ist so gut, dass ich mir die auch noch ein zweites Mal und vielleicht sogar noch ein drittes Mal angucke, diese Doku, weil sie wirklich die Augen öffnet. Es ist sagenhaft. Und es gibt noch einen zweiten Link, den hat Tobias mir, glaube ich, geschickt. Und das ist von ein Link auf mediathekviewweb.de. Das ist so ein Service, wo man quasi die Sachen auch runterladen kann. Aber auch das ist nur da drin, während es in der Mediathek ist. Also wenn das da mal delistet wird, dann müsst ihr es euch auf einem anderen Weg organisieren. Aber dort könnt ihr es quasi runterladen.
Kommen Sie, ja, laden Sie.
Gut, und damit, ich muss hier drücken, ne? Damit kommen wir ans Ende dieser Sendung. Freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Und wir sind in der Woche wieder da. Das wäre dann der 11. Mai. Und bis dahin, macht es gut.
3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.